Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Auch der deutsche Buchmarkt durchläuft aufgrund der Digitalisierung eine tiefgreifende Transformation. Zum einen nehmen E-Books und Streaming-Angebote immer weiter zu. Zum anderen werden gerade soziale Medien als Treiber für die Renaissance des gedruckten Buches bezeichnet. Über diese Strukturveränderungen habe ich mit Ingo Kretschmer, CEO der Thalia Bücher GmbH, gesprochen. Dabei wurde vor allem deutlich, wie stark Deutschlands größter Buchhändler auf die Vernetzung klassischer mit innovativen Vertriebswegen setzt.
Wenn man sich auch die Followerzahlen von Thalia auf TikTok anschaut, dann reden wir aktuell, und das ist eine sehr streng monoton wachsende Followerzahl, wir sind aktuell bei über 350.000 Followern. Aber, wie ich gerade gesagt habe, sehr spezifisch junge Frauen. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir sind natürlich als Brand, als Marke, sind wir deutlich größer und unsere Kundschaft ist nochmal deutlich größer. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie kriegen wir andere Zielgruppen angesprochen, und da hilft, und da ist ja auch ein Trend, den viele Händler jetzt auch angehen, das Thema WhatsApp-Broadcast-Kanal, wo wir aktuell eine Zielgruppe so ab 40 ansprechen und dann aber auch mehr in Themen wie Krimi, Thriller, Biografien, Sachbücher. Und da haben wir mittlerweile gemerkt, dass dieser Kanal deutlich besser für diese Art der Themen sind, auch für diese Zielgruppen.
Ja, lieber Herr Kretschmer, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gern über die Strukturveränderungen des deutschen Buchmarktes sprechen. Und da habe ich so eine Überschrift gefunden, ist noch gar nicht so lange her, da hieß es: Social Media führt zur Renaissance des gedruckten Buches. Und für einen traditionellen Buchleser, wie ich das bin, da tauchten Begriffe auf wie Hashtag BookTok. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Also welche Entwicklung für den deutschen Buchmarkt steckt dahinter?
Also erstmal hallo, ich freue mich heute über dieses spannende Thema berichten zu dürfen und steige direkt ein mit dem Thema BookTok, weil tatsächlich, da reden wir später vielleicht auch nochmal über die Wichtigkeit für den Buchmarkt. BookTok ist am Ende, wenn ich es einfach erkläre, nichts anderes als eine Community, als Menschen, die sich auf der Plattform TikTok zusammenfinden, die das Lesen, Bücher generell begeistert. Und wenn man sich das nochmal genauer anschaut, ist es tatsächlich die am schnellsten wachsende Community und die aktivste Community auf der Plattform TikTok. Und du hast da zwei Hashtags, den Hashtag BookTok und den Hashtag BookTok Germany. Und mal als Zahl, wenn man das mal ganz spannend, auf dem Hashtag BookTok reden wir aktuell über knapp 50 Millionen Beiträge. Also es ist wirklich völlig irre und für den Buchmarkt, man kann schon fast sagen, revolutionär.
Ja, wer lässt sich denn, wenn Sie das nachhalten können, gerade über soziale Medien zum Buchkauf animieren? Gibt es bestimmte Genres, die dann besonders davon profitieren?
Ja, also man kann grob sagen, jetzt ist das Social-Media-Phänomen ja nicht so geschlechterspezifisch. Bei uns ist das ein bisschen was anderes. Also die Hauptzielgruppe, die sich insbesondere auf den Social-Media-Kanälen und insbesondere auf BookTok tummelt, sind junge Menschen zwischen 12 und 29 und besonders auch die jungen Frauen, ist am Ende, ja, man kann sagen, Henne-Ei, haben die Damen quasi die Themen gemacht oder haben die Themen die Kunden gemacht? Weil am Ende sind besonders gefragt so Bereiche wie Young Adult, New Adult, Fantasy, Romance. Und jetzt, das finde ich eine ganz spannende Entwicklung, können wir vielleicht nachher auch nochmal vertiefen, gehen wir jetzt mehr und mehr in die Richtung Klassiker. Klassiker der Literatur und in das Thema der Ratgeberformate. Neudeutsch, natürlich gibt es auch dafür ein neudeutsches Wort, die Young Advice-Titel, die mehr und mehr in dem Bereich jetzt diskutiert werden.
So ein bisschen kuratiertes Leben, aber da kommen wir nochmal drauf. Jetzt hat Talia ja auch angekündigt, einen eigenen Broadcast-Kanal nochmal auf WhatsApp aufzubauen. Ja. Wozu braucht man dieses weitere Angebot nochmal und gibt es dafür nochmal eine spezifische Zielgruppe?
Ja, also wenn man sich auch die Followerzahlen bei von Talia auf TikTok anschaut, dann reden wir aktuell, und das ist eine sehr streng monoton wachsende Followerzahl, wir sind aktuell bei über 350.000 Followern. Aber, wie ich gerade gesagt habe, sehr spezifisch junge Frauen. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir sind natürlich als Brand, als Marke, sind wir deutlich größer. Und unsere Kundschaft ist nochmal deutlich größer. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie kriegen wir andere Zielgruppen angesprochen? Und da hilft, und da ist ja auch ein Trend, den viele Händler jetzt auch angehen, das Thema WhatsApp-Broadcast-Kanal, wo wir aktuell eine Zielgruppe so ab 40 ansprechen und dann aber auch mehr in Themen wie Krimi, Thriller, Biografien, Sachbücher. Und da haben wir mittlerweile gemerkt, dass dieser Kanal deutlich besser für diese Art der Themen sind, auch für diese Zielgruppen.
Ist das ein genereller Trend, dass Käufer von Büchern verschiedene Kanäle und deren Kombinierbarkeit erwarten? Wenn ja, wie stellen Sie sich darauf ein?
Also definitiv ist das so. Und da ist jetzt ja das geflügelte Wort, was jeder Händler gerne erzählt, Omnichannel. Ja? Wir sind angefangen mit Multichannel, wir sind dann über Cross-Channel zum Omnichannel gekommen. Und jetzt, wenn man mal weg von der ganzen Wortklauberei und Wortdefinition kommt, ist das Thema Omnichannel halt insofern relevant, weil du siehst, der Kunde heute interessiert es nicht mehr und entscheidet nicht mehr bewusst, ich will jetzt stationär, ich will jetzt online, sondern er hat einen Kunden-Need. Und diese Kunden-Need möchte er ganz automatisch auf allen Ebenen befriedigen. Und für uns ist es daher ganz entscheidend, wir nennen das bei uns kanalunabhängige Lösungen anzubieten, die eben das Kundenerlebnis nahtlos werden lässt. Und ich mache mal eine klassische, wenn ich darf und die Zeit dafür da ist, mal so eine klassische, ganz schnell, eine idealtypische Customer Journey, ja, die dieses Omnichannel widerspiegelt. Du sitzt als Kunde abends auf der Couch und kriegst über dein Smartphone von deiner Lieblingsbuchhändlerin, der du folgst, eine Empfehlung. Diese Empfehlung, auf Basis dieser Empfehlung schaue ich mir online oder auch digital an, ist das Buch da, ist es auch für mich spannend und kann es quasi mir entweder im Optimalfall im Laden abreservieren lassen, weil ich sehe mit der Bestandsabfrage, oh, es ist in meinem Lieblingsbuchhandlung in Hagen oder wo auch immer da, ich lasse es mir abreservieren und morgen, weil ich morgen auf dem Weg zum Arzt bin, gehe ich gerne einmal vorbei. Und ich weiß, dass ich bei Hagen in der Buchhandlung in Hagen immer auch noch schöne andere Ideen bekomme. Also gehe ich am anderen Morgen in den Laden, hole es mir ab, schaue es mir an, kann entscheiden, ob ich es mitnehme oder da lasse und finde im Zweifel noch aus der Reihe ein anderes Buch, was leider gerade nicht im Laden verfügbar ist. Also kann ich mit dem QR-Code am Regal mir das Buch einscannen, kann noch ein paar Hintergrundinfos abrufen und kann mich entscheiden, will ich es mir nach Hause schicken lassen oder am anderen Tag in den Laden oder mir eine Leseprobe direkt aufs Smartphone runterladen, so dass ich schon mal anfangen kann zu lesen. Und wenn ich am Mittag oder wie auch immer oder im Wartezimmer beim Arzt bin und es dann schon mal digital gelesen habe und sage, das will ich, kann ich es mir entweder digital weiter zu Ende runterladen oder bestellen. Und diese Kanalunabhängigkeit, egal ob digital, online, stationär, das ist das klassische Omni-Channel-Angebot und das ist am Ende aus unserer Sicht der absolute Erfolgsfaktor, um einfach den Kunden bei sich zu behalten.
Wie Sie schon gesagt haben, gibt es ja in ganz vielen Branchen, die Bankenbranche, mit der wir ein bisschen mehr zu tun haben, sind ja auch auf dem Trip, dass sie sagen, egal ob jemand von zu Hause aus bankt, oder, kommt ja ab und zu zumindest noch vor, geht in die Filiale. Ja. Das soll das gleiche Kundenerlebnis sein. Aber auch da die Analogie nochmal suchend, kannibalisieren Sie nicht doch mit dem Ausbau der digitalen Schiene in gewisser Weise den stationären Betrieb. Wie wollen Sie da noch echten Mehrwert bieten in der Lieblingsbuchhandlung?
Also ich sag mal ganz extrem, es ist das absolute Gegenteil. Weil ich fange mal von dem reinen monetären Kennzahlen an. Wir sehen einen Kunde, der Omnichannel bei uns kauft, also auf verschiedenen, mindestens auf 2 Kanälen, macht im Schnitt 20-30% mehr Umsatz. Das ist der Grund, warum für alle Handelsunternehmen der klassische Omnichannel-Kunde so wertvoll ist, weil er eben dadurch, dass er alle Kanäle nutzt, auch in Summe deutlich mehr Umsatz macht. So. Das zweite ist, dass wir aber, und auch da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, wie ist jetzt der Vorteil gegenüber den reinen oder pure Online-Playern, ist es halt so, dass der Laden dann an sich nochmal einen ganz besonderen Mehrwert bietet, um quasi neben der reinen digitalen Schiene dem Kunden deutlich mehr Werte zu geben. Stichwort persönliche Beratung. Es ist nach wie vor so immanent wichtig, dass ich Leute vor Ort habe, mit denen ich mich austauschen kann. Wir haben das gerade nach Corona gesehen, wie wichtig den Leuten es war, wieder mit Menschen zu tun zu haben, wieder mit Menschen zu reden, sich auszutauschen. Die direkten Produkt- und Eventerlebnisse, aber eben auch der individuelle Service, das individuelle Nachfragen und nicht nur über Algorithmen und nicht nur über Chatbots und so weiter. Das ist so wichtig und das bietet am Ende der Laden vor Ort. Und wenn du dann noch das Thema Inspiration, neue Themen entdecken, das kannst du halt in einem Laden ganz anders spielen als über die Online-Seite oder auch über ein Metaverse, wo du am Ende doch nur digital unterwegs bist. Und aus dieser Kombination, da wird 1 und 1 3 und nicht nur 2 raus.
Aber es setzt eben voraus, sowohl Beratung als auch Inspiration, dass man BuchhändlerInnen mit Leidenschaft hat, so nenne ich es vielleicht mal. Und lassen sich junge Menschen heute noch für diesen Beruf begeistern? Wie sieht's mit dem Nachwuchs aus?
Absolut. Also natürlich haben wir auch das Thema Fachkräfte. Ja, das hat jeder von uns und in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben aber den Vorteil in der Buchbranche, dass wir, ich glaube, wir sind nahezu einzigartig in, zumindest in Europa, dass wir bei uns den Beruf des Buchhändlers explizit haben. Wir haben keine Einzelhändler, wir sind keine Verkäufer, sondern wir sind der Beruf des Buchhändlers. Bedeutet, zu uns kommen Leute, die wirklich eine Passion und eine Liebe zum Buch, zu dem Produkt haben. Und das Zweite dazu ist, dass eben mit dieser Innovationsgeschwindigkeit, mit diesem Omnichannel-Gedanken, auch dadurch, dass die Buchbranche seit Tag 1 im Wettbewerb mit den Pure-Online-Playern, klassisch Amazon, steht, mussten wir uns auch immer früh weiterentwickeln. Wir waren immer die Ersten, die das Thema Click und Collect, Filialabholung und so weiter hatten. Das heißt, dieser Beruf des Buchhändlers bietet quasi eine Kombination aus Passion und Leidenschaft, aber neue Themen, innovative Themen, bis hin zu, seit 2 Jahren sind wir sehr erfolgreich mit der Ausbildung eines E-Commerce-Fachwirten beziehungsweise von E-Commerce-Leuten, die quasi neben dem klassischen stationären auch eine E-Commerce-Ausbildung bekommen. Und wir sind mittlerweile bei einer Ausbildungsquote jenseits der 20%. Und das zeigt einfach, dass wir zumindest, was das anbelangt, noch guten Nachwuchs bekommen.
Dennoch gibt es ein strukturelles Sterben der Buchhandlungen vor Ort. Es schließen mehr Buchhandlungen, als es Neueröffnungen gibt. Ja. Und viele Innenstädte, das muss man leider so offen sagen, veröden auch zunehmend. Auch von daher nochmal gefragt, inwiefern lässt sich die klassische Buchhandlung vor Ort aufrechterhalten?
Am Ende ist es ganz entscheidend, und auch da spreche ich für viele Handelskollegen. Am Ende musst du bereit sein zu investieren. Du musst wandlungsfähig sein, im Sinne von immer wieder neu zu überlegen, was kann ich tun für den Kunden. Und du musst dadurch eben eine gewisse Innovationsfreude haben. Und das ist der Kern, was am Ende dazu führt, dass du weiterhin erfolgreich bist. Ich persönlich bin zu 100% davon überzeugt, dass die Zukunft eben nicht der Innenstadt darin besteht, dass wir nur eine Reihe von 24-Stunden-Automaten haben und wir am Ende nur noch Window-Shopping machen und am Ende alles online bestellen. Nein, wir sind eine Gesellschaft, die eine soziale Gesellschaft. Wir wollen den Austausch. Wir wollen die Nähe zu jemandem anders haben. Wir wollen uns austauschen, bin ich fest von überzeugt. Und da glaube ich, wenn du die guten Konzepte hast, wo du Leute zusammenbringst, wo du Atmosphäre schaffst, wo du den Austausch beförderst von Leuten, dann wirst du kombiniert mit immer wieder neue Trends angehen, immer wieder neue Kundenbedürfnisse zu wecken, dann wirst du am Ende eine Zukunft haben. Mhm. Und jetzt, da ist es leider, vielleicht das Letzte noch, ja, leider so, dass bei vielen, auch bei vielen Wettbewerbern oder anderen Branchen auch, das Thema oftmals zu kurz kommt. Und wie gesagt, es ist mehr, die Innenstadt von morgen ist mehr als nur, ich präsentiere Ware und verkaufe sie dem Kunden.
Jetzt war der Markt ja 2024 leicht im Plus, wenn ich es richtig gelesen habe. Es wurden weniger Bücher verkauft, stückzahlmäßig. Diese waren im Schnitt ein bisschen teurer. Ja. Sicherlich wäre es aber problematischer geworden ohne Blockbuster, wie etwa die Biografie von Angela Merkel. Wie sehen Sie denn perspektivisch die Anteile von Print einerseits, andererseits E-Books und andere digitale Angebote?
Lass uns bitte, bevor ich jetzt konkret auf die letzte Frage antworte, nochmal einmal den Link zu dem Thema vorher bekommen. Mhm. Ja, in Summe hat die Branche weniger abgesetzt. Durch einen etwas höheren Preis ist es dann am Ende noch positiv geworden. Das Bild deckt sich aber überhaupt nicht zu unseren Zahlen. Wir haben nahezu, ich glaube knapp, also 6,9% mehr abgesetzt als im Vorjahr. Das kommt, weil wir die junge Generation ganz anders mobilisiert haben. Das kommt auch daher, dass wir auf neue Trends gesetzt haben, wie Englischbuch, wie das ganze Thema auch neben dem Buch, unser klassisches Non-Book-Sortiment, buchnahe Sortimente wie Geschenketrend und so weiter. Wir haben wirklich deutlich mehr abgesetzt als im Vorjahr. Und das meine ich dazu, wenn du nicht bereit bist, diese neuen Wege zu gehen, diese neuen Schritte zu gehen, etwas salopp formuliert, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn die Leute nicht mehr kaufen. So, und jetzt kommt das Thema Blockbuster. Ja, es ist richtig. Die Biografie von Angela Merkel hat am Ende nochmal einen wirklichen Boost gebracht. Aber wenn man jetzt mal historisch ein bisschen zurückgeht, lebt die Branche von Blockbustern? Hat sie immer gelebt? Denken Sie an, ich bin mal ganz weit zurückgegangen, 1980, Der Name der Rose, ein ähnlicher Blockbuster. Harry Potter in den 90er Jahren, die Shades of Grey Reihe in den 2000er Jahren. Wir haben immer wieder Blockbuster und die kommen und die gehen. Und das gehört einfach am Ende dazu. Und das wirst du nie haben, das ist am Ende immer das Sahnehäubchen obendrauf.
Das ist ein bisschen wie im Kino.
Am Ende wie im Kino. Ja, du musst am Ende es schaffen, dass die Basis funktioniert, steigt und dann freust du dich immer über die Blockbuster obendrauf. So, und wenn Sie mich jetzt fragen, Print und Digital, das Printbuch, seitdem ich in der Buchbranche arbeite, jetzt seit 2006 und ich glaube auch schon davor, war immer das Ende prophezeit. Und das Buch war immer die erste Branche, die am ehesten verschütt geht. Und durch Online kauft keiner mehr in der Buchhandlung. Es war immer da und es hat sich immer stabilisiert. Ich glaube auch nach vorne, du wirst das Buch nicht tot bekommen, sage ich ganz offen. Wir werden weiterhin auch in 20 Jahren ein gedrucktes Format haben. Das gehört zu unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Wichtig ist aber, dass du die neuen Themen mitgehst. E-Books, Audioformate werden weiterkommen. Wir werden das Thema Flatrate, Stream-Modelle auch in dem Bereich haben. Du wirst es auch da nahtlos haben, ob du nun als Hören, digital lesen, auch in Kombination vielleicht mit einer Printausgabe. Du wirst andere Formate haben, die werden wachsen. Das musst du den Kunden anbieten und damit steht und fällt das Ganze, dass du diese Wege mitgehst.
Als Buchleser, noch analoger Buchleser, also Print, Aber auch Buchautor freut mich das, was Sie sagen. Und ich hoffe, es trifft auch zu. Jetzt haben Sie sich ja nicht nur das Ziel gesetzt, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern sogar Ihre Kundenzahl zu verdoppeln und die Zahl der Nichtleser zu halbieren. Das geht ja noch, sagen wir mal, über Ihre eigene Company hinaus. Was sind die Hebel, diese Ziele zu erreichen?
Ja, hehre Ziele, zugegebenermaßen. Ich sag mal, das Thema Kunden verdoppeln ist aus meiner Sicht, hört sich jetzt sehr vermessen an, aber gar nicht so schwer. Indem wir insbesondere die Verfügbarkeit offline und online weiter ausbauen, also neue Läden eröffnen, vielleicht können wir da nachher nochmal drüber sprechen, auch das Thema Partnermodell, glaube ich, am Ende ist noch so viel Potenzial da für Kunden und für begeisterte Buchleser. Online genauso. Das Thema Nichtleser halbieren ist ein Thema, das schaffen wir tatsächlich zugegebenermaßen auch nicht allein. Vielleicht der Hintergrund dazu. Der Hintergrund ist, dass wir uns vor 4, 5 Jahren die Frage gestellt haben, neben dem wirtschaftlichen Erfolg, es muss noch etwas anderes geben, was wir als im deutschsprachigen Raum größter Buchhändler uns auf die Fahnen schreiben. Und auch intrinsisch motiviert von mir selber. Ich habe drei junge Kinder, drei Jungs. Ich möchte mir irgendwann nicht vorwerfen lassen, dass ich nichts dafür getan habe, dass die Kinder anders groß werden. Anders auf das Thema Fake News, anders auf Themen wie, bin ich eigentlich noch in der Lage, 2 Seiten sinnentnehmend lesen zu können und so weiter reagieren zu müssen. Und deswegen sind wir da hingekommen und haben gesagt, wir müssen mehr tun, wir müssen die Nichtleser anders angehen. Und da sind wir mit großen Initiativen, wir sind jetzt mit der Stiftung Lesen sehr stark unterwegs, wir sind auch politisch auf Landes-, aber auch auf Bundesebene sehr stark unterwegs. Wir werden, und es ist unsere Pflicht, dass wir die verschiedenen Initiativen zusammenbringen, dass wir quasi als Mittel, als Multiplikator, aber auch Vermittler und Connex dienen, um die unterschiedlichen Initiativen zusammenzubringen. Denken Sie an das ganze Thema Integration. Ja? Nur durch Sprache, durch Lesen kannst du eine ganz andere Integration erreichen. Also da gibt es so viele Initiativen, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, zu koordinieren und dann unseren Beitrag einfließen zu lassen und am Ende dieses Ziel zu erreichen.
Und was meinten Sie mit Partnermodell vorhin?
Wir sind auch da. Wir haben 20 Jahre hinter uns, wo wir Investitionen getätigt haben, die es uns jetzt ermöglicht, dass wir da stehen, wo wir stehen. In IT, in Supply Chain, in E-Commerce, in das Digitale. Und am Ende sind wir zu dem Punkt gekommen, auch um das Ziel zu erreichen, Nichtleser halbieren. Wir werden es als Unternehmen nicht alleine schaffen. Wir brauchen die Vielzahl an inhabergeführten Buchhandlungen in Deutschland. Wir haben ja noch weit über 4.000 inhabergeführte Buchhandlungen. Und wir müssen etwas finden, um denen die Möglichkeit zu geben, auch selbstständig weiterhin erfolgreich zu sein. Nicht jede Buchhandlung möchte an uns verkaufen, möchte nicht ein Thalia-Schild oben drüber ha stehen haben, was ich total toll finde. Aber am Ende fehlt denen ganz häufig die Voraussetzung, um in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Sie haben eben keinen guten E-Com-Auftritt. Sie haben keine gute IT-Plattform. Sie haben keine Supply Chain, wo sie auch an die Non-Books oder die buchnahen Sortimente kommen. Und da haben wir quasi ein Partnermodell gegründet, wo du für eine kleine Gebühr auch diese Leistungen von uns bekommen kannst und beziehen kannst, wo du aber weiterhin selbstständig, du bleibst weiter Inhaber des Mietvertrags, das Personal ist weiter deins, wo du weiterhin eben selbstständig agieren kannst und arbeiten kannst.
Es gibt eigentlich auch Kritik an dem, was Sie über die Jahre aufgebaut haben, konkret an der Marktmacht von Thalia, angesichts des Umsatzes von rund 2 Milliarden, so etwas, Marktanteil etwa 25%. Und dann sagen manche, ja, die können natürlich auch durch Rabattschlachten, die sie machen, entsprechend wachsen. Was entgegnen Sie?
Also erstmal ist die Definition, was Sie mit Rabattschlachten meinen, da ist zumindest erstmal wichtig, dass wir ja den Buchpreis festhaben in Deutschland und da jetzt nicht auf diese Rabatte
bei diesem Sortiment nicht, ja, genau.
Genau. Und jetzt kommt, jetzt muss man es ketzerisch sagen, das ganze andere Sortiment bieten halt viel zu wenig Buchhändler an. Weil immer wieder die Situation, und das ist, man muss es einfach so offen sagen, ganz häufig wird gesagt, ich identifiziere mich als Buchhändler, habe ich das Hochfeuilleton bei mir in den Regalen, verkennt aber oftmals, dass der Kunde eben schon ein Stück weit anders tickt und der Kunde halt gerne einen Splatter liest, gerne einen Comic kauft bei uns, gerne ein Manga-Buch und so weiter. So, deswegen glaube ich, ist die Frage gar nicht so sehr Marktmacht oder Größe, sondern am Ende muss jeder von uns sich die Frage stellen, tut er alles für den Kunden, dass am Ende der Kunde auch zu mir kommt? Und die Frage stellen sich am Ende viel zu wenig. Und das muss man einfach fairerweise so sagen. Und das ist auch der Grund, warum wir in ganz vielen Dingen, jetzt nehme ich wieder Bezug zu meinem Eingangsstatement oder der ersten Frage, bei den unter 25-Jährigen, Sie haben gerade gesagt, wir haben einen Marktanteil von 25-26%. Bei den unter 25-Jährigen haben wir einen Marktanteil von über 50%. Und das haben wir nicht, weil wir in dem Segment besonders günstige Preise anbieten, sondern wir haben das, weil wir uns auf die Kundenbedürfnisse eingestellt haben, weil wir eben auf Social Media aktiv sind und eben nicht sagen, wie der ein oder andere früher auch im Internet, ja, der Mist geht irgendwann an uns vorbei. Genauso wie heute gesagt wird, ja, Social Media, was soll ich denn auf Instagram oder was soll ich denn auf TikTok? Lass mich in Ruhe damit. Das ist der Grund. Und die Frage sollte man sich stellen, als eher auf das Bashing von uns und sagen, Mensch, die sind so groß und wenn wir kleiner wären, dann wäre alles gut.
Wenn man jetzt aber sich die Struktur der Sortimente nochmal anschaut, dann ist ja die Frage, dienen die eben mal angesprochenen Blockbuster und auch die nicht buchbezogenen Teile des Sortiments, dienen die dazu, andere Teile zu subventionieren oder fokussiert sich ein Sortiment nicht immer stärker? Also wenn man mal sich die Zahl der Erstauflagen, der Übersetzungen, der Lizenzen, auch so ein bisschen der Sortimentsnischen anschaut, besteht da nicht die Gefahr, dass die ausdünnen zugunsten größerer Umsatzbringer?
Ich fange mal mit dem Non-Book klassisch an. Und da ist es jetzt bei uns, ich meine, wir haben mittlerweile einen Spielwarenanteil bei uns in den Buchhandlungen von fast 12%. Jetzt kann man sagen, eieiei, was ist das denn? Da sind ja dann immer weniger Bücher da. Ich komme von der anderen Seite und sage, Mensch, wie cool ist das denn, dass Menschen, Kinder bei uns in Buchhandlungen Spiele kaufen? Mhm. Weil am Ende sehen wir durch unsere Bon-Analysen, dass spätestens beim dritten Einkauf jeder Spielwarenanteil auch ein Buch mit dabei hat. So, das zeigt einfach, Hemmschwellen werden abgebaut. Wie viele Leute kennt jeder von uns vielleicht in einem Bekanntenkreis, der sagt, ach, in die Buchhandlung, was soll ich denn da und so weiter. Ich baue damit Hürden ab. Ich baue damit Hindernisse ab, zu sagen, Mensch, ich kann auch mal zu in eine Buchhandlung zu Thalia gehen, weil die haben vielleicht auch was Schönes zu Ostern. Und automatisch habe ich das Buch in Kontakt. In Klammern, das ist genau der Grund, warum wir auch unsere Flächen im LEH-Markt so ausbauen. Ob im Marktkauf, bei Edeka, bei Rewe und so weiter. Weil ich sage, ich darf das Buch nicht aus dem Fokus verlieren. Ich muss immer wieder Anknüpfungspunkte finden. So, das ist mal meine Sichtweise auf das Thema Non-Book. Und jetzt kommt das Thema Buch, Auflagenvielfalt. Eine Zahl, 2023, laut Börsenverein, hatten wir 69.100 Erstauflagen. So, die Zahl spricht erstmal für sich. Jetzt kann man sagen, eieiei, ist das jetzt genug oder brauchen wir nicht noch mehr? Ich sage, am Ende sind wir in der Dachregion immer noch der Markt mit der größten Vielfalt, mit dem größten Anteil an Büchern. Und von diesen 69.100 muss man auch fairerweise sagen, da ist mal mindestens die Hälfte an Büchern, wo man zumindest sagt, tja, ob das jetzt eine Verbreitung im Markt kriegt oder ob das jetzt viele Kunden generiert. Da muss man auch bei aller Nostalgie, und deswegen sage ich das auch, muss man wirklich auch mal hart auf dem Teppich bleiben und sagen, braucht es jedes Jahr fast 70.000 neue Bücher. Und jetzt komme ich wieder zum Thema Social Media. Auch da hilft Social Media, weil wir erleben gerade, dass die Backlist, das lang vergessene Titel, wo vielleicht auch gar keine Rechte mehr von Verlagen gehalten werden, die kommen jetzt plötzlich hoch, weil irgendjemand ein Buch von vor, was auch immer, vor 20 Jahren gut findet, und das wird wieder befeuert. Das ist doch das Schöne, dass wir nicht nur von neuen Titeln leben, sondern dass wir eben auch, wir haben Follower oder wir haben Influencer, die posten jetzt, die werben jetzt für die alten Karl-May-Bücher. Ja, wie cool ist das denn, dass jetzt wir auch bei aller Indianer- und Cowboy-Diskussion und darf man sagen oder nicht, ja, ich stehe dazu, ich mag immer noch die Karl-May-Bücher und ich lese sie auch mit meinen Kindern gern noch, aber wie cool ist das denn? Und deswegen bei aller Nostalgie, wir brauchen ganz viel Nischen und sehr viel Titelbreite. Ich glaube, Stand heute mit fast 70.000 sind wir noch gut ausgestattet.
Aber auch finde ich gut. Ich glaube, das ist auch so ähnlich wieder wie im Kino und wieder wie im Theater. Es gibt ja auch die Theorie der Sedimente. Das heißt, es sammelt sich etwas an und wenn es hoch genug ist sozusagen, kommt es auch mal wieder nach oben. Und es lohnt sich dann auch, diese Dinge nochmal anzugucken. Das teile ich voll. Vielleicht noch eine Frage zu der Wertschöpfungskette. Ich hatte gelesen, dass Sie auch ein eigenes Druck- und Logistikzentrum bauen wollen in Marl für 100 Millionen Euro. Jetzt müsste man ja nicht unbedingt als Händler auch selbst beispielsweise drucken. Was ist die Motivation, das dann doch zu tun?
Also die Motivation sind auch wieder zwei Aspekte. Das eine ist, wir sind schlichtweg zu groß für die Branche geworden, für die Branchenlogistik, und die Kundenansprüche sind halt einfach, sie werden immer größer. Und unser Wettbewerber ist, was das anbelangt, leider nicht die Buchhandlung um die Ecke, sondern es ist ein hocheffizienter Online-Player Amazon. Und da läuft halt die Taktung wie am Schnürchen, und das ist unser Wettbewerber und dem müssen wir Rechnung tragen. Und ich kann es mir eben nicht leisten, dass im Weihnachtsgeschäft dann eben die Branchenlogistik halt auch mal bis zu einer Woche braucht, um ein Buch zum Kunden zu bringen. Es geht nicht. Und dem müssen wir Rechnung tragen. Und das Zweite ist das Thema Print on Demand. Am Ende ist es ein Trend, wie auch in anderen Handelsbranchen. Ich habe damals schon meine Diplomarbeit über industrielle Maßkonfektion geschrieben. Das war 2005. Ja. Am Ende wird es genau darauf gehen. Es geht Supply Chain mäßig geblockt. Wir erinnern uns wieder an 70.000 Neuheiten im Jahr. Ich kann nicht alle Bücher, die ich irgendwie mal 200 Mal im Jahr verkaufe, kann ich mir nicht ans Lager legen. Und da ist es der logische Schritt zu sagen, okay, um einfach auch, jetzt komme ich auch auf das Nachhaltigkeitsgesichtspunkt, Entwaldungsthemen und so weiter, ich muss nicht jedes Buch physisch lagern können. Und da bietet sich das Buch perfekt an. Ich biete alles an und wenn eine Bestellung kommt, kann ich es on demand bestellen. Und das ist der Grund, warum wir sagen, aus diesen beiden Themen heraus, wir sind eben zu groß für die Branche geworden, wir müssen es selber in die Hand nehmen.
Jetzt haben Sie Amazon schon genannt, da wollte ich nochmal nachfragen, das ist der härteste Wettbewerber zweifellos. Wo würden Sie Ihre spezifischen Wettbewerbsvorteile ihm gegenüber sehen?
Also ich glaube am Ende, wir machen es einfach anders als Amazon. Wir haben die Kombination aus unserem Omnichannel-Auftritt. Wir haben die stationäre Fläche, wir haben die Persönlichkeit vor Ort und die Kombination aus Atmosphäre, Inspiration vor Ort, Persönlichkeit, kombiniert mit dem Willen und der Freude daran zu investieren und Innovation voranzutreiben. Daraus wird ein Schuh. Also möglichst hocheffiziente Backend-Prozesse kombiniert mit der Nähe vor Ort und der Persönlichkeit. Das ist einfach unser Vorteil, den wir gegenüber einem klassischen Online-Player haben.
Jetzt hätte ich noch zwei, drei persönliche Fragen. Sie haben es eben schon mal angedeutet, Diplomarbeit. Sie haben in Münster BWL studiert. Ja. Dann im Controlling des späteren Thalia Eigners Douglas gearbeitet. Hätte es eine berufliche Alternative für Sie gegeben?
Ja, tatsächlich. Also ich war während des Studiums sehr stark immer auf die Fashion-Branche. Das war immer damals so ein Thema. Ich habe auch dann am Ende meines Studiums bei Pick und Kloppenburg gearbeitet in Düsseldorf. Und es war am Ende eine Entscheidung, für die Chance, weil zu der damaligen Zeit Thalia Umsatzvolumen knapp 90 Millionen Euro. Und ich hatte die Chance, damals hier viele Dinge von null anzufangen. Also ich bin dann im Controlling, also ich war erst bei Douglas im Controlling, habe dann studiert, bin dann nach dem Studium über zwei Umwege dann zu Thalia ins Controlling gegangen. Und Sie müssen sich vorstellen, wir hatten hier einen Kollegen im Controlling. Und das war natürlich, weiß ich nicht, Erkundung pur, ja, und Entdecken pur. Du konntest alle Dinge, die ich in der Theorie an der Uni gelernt habe, konnte ich hier anwenden. Eine Kostenstellenplanung einführen, eine strategische Planung einführen, das war halt einfach super. Und deswegen hatte ich mich damals eher für das Thema entschieden und muss aber am Ende sagen, die Buchbranche hat mich halt so lange hier gefesselt, weil es eben immer wieder neue Herausforderungen gab.
Und wie viele Bücher können Sie noch in der Woche selbst privat lesen?
Also in der Woche, also ich mache es mal vielleicht mal aufs Jahr, ich habe das mal zu einem anderen Ding, es sind so, weiß ich nicht, 25, 30 Bücher im Jahr. Ich
Ist
versuche
schon
so
was.
2 bis 3 im Monat zu lesen, das ist dann meistens abends, aber mehr geht dann auch nicht, und das ist so wirklich so die Grenze.
Was lesen Sie derzeit? Gibt es ein Lieblingsbuch bei Ihnen?
Also ich lese sehr unterschiedlich. Also ich bin ein riesen Krimi-Fan. Das ist so ein bisschen Abschalten nach, wenn ich aus dem Büro komme, wirklich, gerade lese ich die Reihe von Steve Kavanagh. Das ist so ein Rechtsanwalt, wirklich spannend, 6 Bände. Da kann ich wirklich abschalten, einfach durchlesen. Ich mag aber auch sehr gerne Biografien. Da ich selber Basketball spiele, ich bin ein Riesenfan immer noch von dem verstorbenen Kobe Bryant, der hat mich halt immer geflasht. Das ist auch so ungefähr so meine Jugend, da war er groß. Und wenn du siehst, so die Leidenschaft, die er trägt, das ist, lese ich sehr gerne. Und mehr auch Sachbücher, die sich so mit den Themen aktuell beschäftigt. Gerade lese ich parallel die, Mensch, wie heißt das? Die Unvereinigten Staaten von Amerika oder so im Beck Verlag. Weil es sind natürlich jetzt ganz viele Entwicklungen und da quasi im Hintergrund zu verstehen, auch Analogie zu früher, gerade wenn du auch Bücher über die Weimarer Republik liest, was da passiert. Also das sind so 3 Genres, die ich sehr, sehr gerne lese.
So Struktur geben, Kompass entwickeln, das sollten auch gute Lehrbücher und ich hoffe, Studierende verlieren da auch nicht den Spaß
Ja.
dran. Unsere Studierenden stehen jetzt bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man Ihres Erachtens mitbringen, um sich auch künftig in der Praxis behaupten zu können?
Also 2, die mir ganz wichtig sind, wo ich aktuell aber merke, die sind so ein bisschen verpönt, wenn man das mal etwas ketzerisch sagt, das ist Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft. Wir diskutieren, ich habe ein schönes Buch gelesen, Generation arbeitsunfähig. Finde ich wirklich toll und ist natürlich jetzt sehr pointiert, aber der Punkt ist, wir dürfen auch Leistungsbereitschaft zeigen. Wir dürfen auch gemessen werden. Wir dürfen auch wirklich ehrgeizig sein, ja, um Erfolge zu haben und nicht nur darüber diskutieren, ob wir die 4-Stunden-Woche haben oder wie viel Homeoffice wir jetzt anbieten. Und das Dritte ist tatsächlich die Neugierde und die Offenheit für neue Themen. Ja, dich immer wieder dafür begeistern, wie ein kleines Kind durch die Welt zu gehen und zu sagen, hey, cool, lass uns doch das mal ausprobieren. Und das in Kombination, glaube ich, sind, wenn Sie mich fragen, wichtige Themen.
Ja, dann komme ich schon zur letzten Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern steht immer am Ende, bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel über die Veränderung, zum Teil auch Strukturbrüche miteinander gesprochen, also über Transformation.
Ja.
Und wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Sehr geil. Also ich mache es mal erst, dann sage ich mal, Transformation ist notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ich mache es jetzt mal etwas oldschool. Ich habe während meines Studiums, und das ist jetzt, guck mal, das ist fast 20 Jahre her, Handel ist Wandel und Stillstand ist Rückschritt. Nicht anders ist es das, wie früher vor 20 Jahren. Am Ende musst du dich immer wieder in Frage stellen. Du musst immer wieder gelernte Prozesse in Frage stellen, auf den Kopf stellen, um einfach am Ende wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ja, super, Klatschmann. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Und man merkt auch, Leidenschaft, der geht hoch, wenn es um die Zukunft des Buches geht. Und was gibt's Besseres in Ihrer Branche? Also vielen Dank für die Erfahrung, die wir mit Ihnen teilen durften. Und ich darf Ihrem Unternehmen und natürlich auch Ihnen persönlich alles Gute wünschen und mich nochmal herzlich bedanken.